Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast. Vielen Dank, dass ihr alle wieder dabei seid und zuhört. Wir steuern ja stark auf Winter und Weihnachten zu. Und Tim, schön, dass du wieder mit dabei bist.
Ja, hallo Andreas, grüß dich, grüß euch da draußen.
Hallo Tim, schön, dass du da bist. Und wenn ihr den Tim sehen könntet, ich mag seine Frisur heute sehr. Richtig super.
richtig wild durchgefeudelt durch den Garten.
Ich finde die cool. Wir sind zwar kein Friseur-Podcast, aber ja, auf jeden Fall.
Werden wir so auch nicht.
Genau. Auf jeden Fall, es geht um Winter. Die kalte Jahreszeit kommt und Hubschrauber sind nun mal auch empfindliche Geräte. Und deswegen geht es heute mal insbesondere um solche Sachen, was wir im Winter eigentlich mit der Maschine nicht machen können. Worauf müssen wir aufpassen? Und eignet sich so ein Hubschrauber eigentlich, um in Vereisungsbedingungen fliegen zu können? Und das kommt ja auch immer so ein bisschen auf den Hubschrauber an. Und deswegen springen wir gleich mal rein und stellen uns vor, draußen tolle Winterlandschaft, alles schön verschneit, der Hubschrauber steht vor der Tür. Und wir wollen fliegen gehen, Tim. Und dann fängt es an zu schneien. Und so baut sich das Thema auf.
Ja, schön erstmal, eine schöne Atmosphäre im Schnee, ja. Wenn man wirklich schönen Schnee hat und nicht, ja, wie wir im Rheinland, wir nennen das Matsch. ja, also das ist bei uns, sind die Winter ja manchmal kurz und heftig, aber meistens ja wirklich sehr verregnet und matschig. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir wirklich so Winter haben, wo wir richtig schön dicke Schneeflocken haben und richtige Minustemperaturen, dann gibt es natürlich diverse Dinge, die uns das Fliegen erschweren. Auch wenn natürlich der positive Nebeneffekt ist, dass kalte Luft immer gut fürs Triebwerk ist. Also wir haben ein bisschen mehr Leistung. Mhm. Aber wir müssen halt auf ein paar mehr Sachen achten. Und ich weiß gar nicht genau, wo ich anfangen soll, aber ich suche mir einfach mal was aus. Und das, was man vielleicht manchmal unterschätzt, ist, dass wenn wir mit einem Kufenlandegestell auf einem feuchten Untergrund stehen und der friert, dann frieren ja auch die Kufen fest.
Das stimmt.
Und woran man jetzt vielleicht nicht im ersten Moment denkt, so bei Schneefall, da denkt man sofort an Flameout von Engines oder vielleicht an Whiteout oder sowas. Aber wir können auch dadurch ein Dynamic Rollover generieren, wenn wir abheben. Wenn nämlich eine Kufe so festgefroren ist, dass sie deutlich später abhebt als die andere, könnte das zum Beispiel eine Gefahr sein.
Ja, das klappt mir so gar nicht, gell? Jetzt hat der Hubschrauber 2000 PS ungefähr, wenn man die 145 nimmt und dann bleibt es mit den Kufen hängen. Und das Thema Dynamic Rollover hatten wir ja schon mal in einem anderen Podcast, in einer anderen Folge bei uns. Aber das ist wirklich ein großes Thema. Wenn der Schnee runterfällt, der Matsch dann da liegt, ne? Das Ganze wahrscheinlich noch irgendwie über Nacht, weil wir haben Nachtdienst, die Maschine steht draußen und irgendwie ist sie dann doch noch festgepappt auf irgendeiner Wiese vielleicht, haben einen Einsatz und stehen da länger und sie kann festpappen. Und der Pilot zieht am Pitch und will schnell weg und dann passiert es, eine Kufe löst sich ziemlich plötzlich und die Maschine kippt auf die Seite, kommt der Schwerpunkt, kippt über die andere Kufe drüber und dann liegt der Hubschrauber da. Das ist nicht schön. Das ist einer der Faktoren. Der nächste wäre, die Maschine steht draußen, es war noch ein bisschen wärmer den Tag über und abends fängt es an zu schneien oder tagsüber fängt es an zu schneien und die ersten Schneeflocken tauen auf der Maschine und dadurch, dass der Schnee immer heftiger wird, und die Temperatur senken sich ab und dann gefriert das Ganze und dann hat man die ganze Maschine auf einmal voller Eis von oben bis unten und wir können da leider auch nicht mit einem Eiskratzer vorne drüber gehen über die Scheibe. Wir können auch nicht einfach anlassen und sagen, das fliegt schon weg, weil dadurch kann es eine Umwucht am Rotor geben. Es gibt aerodynamische Probleme, wenn der Rotor sich dreht und da Eis dran ist und natürlich kann dieses Eis auch jederzeit abgeben und auch Leute treffen, die da drumherum stehen. Das wäre auch so ein Faktor zum Beispiel.
Ja, ist auch Thema, was wir vielleicht später noch besprechen wollen, aber zum Beispiel habe ich auch jetzt erfahren von einer Staffel, wir haben ja ein FLI bei uns in vielen Hubschraubern, gerade in der 145, ne, in der Airbus-Reihe, ansonsten halt den ersten limitierenden Wert in unserem Breitengraden, den Torque-Wert. Und wenn man jetzt in eventuell vereisenden Bedingungen fliegt oder das zumindest nicht ausschließen kann, dass man bei sehr kalten Temperaturen in Regen fliegt oder auch IFA in der Wolke bei um die 0 Grad oder tiefer, dass wir dort Vereisung am Hubschrauber bekommen. Und wenn das passiert, kann man zum Beispiel auch sehen, dass eben dieser Torque-Wert oder dieser FLI-Wert steigt, obwohl wir nicht schneller fliegen und in der gleichen Höhe bleiben. Und sowas ist dann auch immer ein Anzeichen für Vereisung.
Ja, man will in der gleichen Höhe bleiben und unbewusst zieht man langsam immer mehr, wenn es der Autopilot nicht ist und denkt sich dann, oh, hallo, wir werden immer schwerer. Das wäre ein Indikator dafür, das ist richtig, ja. Das hatte ich nämlich heute genau auch dazu mal einen Hubschrauber-Schnellwissen gemacht und dann kam natürlich gleich als allererstes die Frage, ja, habt ihr denn keine beheizten Pitot-Rohre am Hubschrauber und habt ihr denn da keine beheizten Rotorblätter und so weiter? Und ja, die Pitot-Rohre sind beheizt bei diesem Hubschrauber. Muss man auch einschalten, sonst kriegt man vorne eine Warnlampe, wie bei manchen Hubschraubern eben auch, wenn die nicht eingeschaltet sind. Die werden auch sehr warm, aber die Rotorblätter, die sind nicht beheizt. Ich weiß, dass sich das die Finnen sehr wünschen würden, weil die fliegen sehr viel Point-in-Space-Verfahren, also diese Anflugverfahren auf Krankenhäuser, wenn man aus dem schlechten Wetter rauskommt mit Instrumentenflug. Das dürfen wir hier leider noch nicht in Deutschland machen. Die wünschen sich das, dass wir mal mindestens die Rotorblätter und alles andere enteisen können. Aber so weit sind wir einfach noch nicht, weil das wiegt alles, das Zeug. Das ist halt eine Menge Gewicht, was damit muss. Und wir können diesen Hubschrauber im Flug leider nicht enteisen. Es funktioniert nicht.
Nee, dadurch, dass wir halt auch so viel drehende Teile haben, ja, ne? Ein Hubschrauber, das ist immer so ein Spiel aus, wie viel kann ich mitnehmen, wie viel kann ich noch tanken? Also wenn wir uns zum Beispiel 145 angucken, da haben wir, je nachdem wie sie ausgestattet ist, so ein Leergewicht von knapp 2,5 Tonnen. Wir dürfen 3,8 Tonnen haben, wenn wir abheben. Das ist also ein Delta von 1,3 Tonnen. Wenn man aber überlegt, dass alleine schon, wenn man sie volltankt, 700 Kilo Sprit drin sind, haben wir das schon wieder deutlich reduziert. Da haben wir noch 600 Kilo. Und wenn ich jetzt viele Leute transportieren will, kann ich nicht mehr volltanken. Oder wenn ich spezielles Equipment noch zusätzlich anbaue, dann kann ich wieder nicht so viele Leute mitnehmen, nicht so voll tanken. Und das ist schon immer so ein Abwägen, was ist jetzt gerade wichtiger für die nächste Mission. Und wenn wir jetzt halt sowas wie eine Blattenteisungsanlage uns anbauen würden, dann haben wir locker oder sprechen locker von 150 bis 250 Kilo, je nachdem, was man da verbaut, die da drauf kommen. Und das ist dann halt wieder was uns woanders fehlt. Und dann macht man halt so einen Kosten-Nutzen. Wie oft fliegen wir IFR in vereisenden Bedingungen? Ist unter 1% vermutlich. Also macht man es nicht, weil der Benefit einfach nicht da ist.
Ja, ich schleppe ja dieses Gewicht das ganze Jahr mit mir rum. Ich brauche größere Generatoren, die müssen Strom erzeugen und so weiter, weil wir brauchen das ja für die Heizung. Und schleppe das eigentlich das ganze Jahr mit rum und brauchst, wie du sagst, im Winter eigentlich vielleicht ganz kurz mal irgendwann irgendwie. Und das steht halt in keinem Verhältnis auch dazu, was könnte ich machen, wenn ich diese 250 Kilo eben für mehr Sprit mitnehmen könnte. Dann muss ich weniger tanken, habe also da hier weniger Verzögerung bei irgendwelchen Einsätzen, weil ich weniger Tankstops machen muss und so weiter. Also es wirkt sich genauso wie eine Klimaanlage im Hubschrauber, wirkt sich halt einfach auf das Gewicht des Hubschraubers aus. Und da bin ich dann eher Team, lieber 250 Kilo so mitnehmen, als dann die Enteisung. Weil es nützt uns ja nichts hier in Deutschland. Wir können ja an keiner Klinik irgendwie nach Instrumentenflug landen. Wir müssten also, selbst wenn wir das fliegen könnten, zu einem großen Flugplatz gehen, der Instrumentenanflugsysteme hat und da steht nun mal keine Klinik. Tja, so, und zum Unfallort kommen wir ja auch nicht. Das kriegen wir auch nicht per Instrumentenflug hin. Also ist alles ein bisschen schwierig sozusagen.
Ja, es ist alles noch nicht so für uns gemacht, ne? Deswegen ist bei uns in der Staffel auch immer die Frage, IFR ja oder nein? Weil für einen Einsatzflug können wir es fast nicht gebrauchen. Denn wenn du kein Point-in-Space-Verfahren hast, dann komme ich halt auch nur an Flughäfen, die damit ausgestattet sind, runter. Und das muss nicht unbedingt mein Einsatzraum sein in der Nähe. Und wenn wir jetzt auch diese Point-in-Space-Verfahren nutzen könnten an Krankenhäusern, die ja schon sehr viel öfter sind als Flughäfen im Land, dann würden wir wahrscheinlich in jeder Stadt irgendwo runterkommen, wo wir auch hinwollen.
Das stimmt. Da seid ihr schon mal näher dran. Das ist richtig, ja. Also von daher.
Was ich übrigens. Achso, ja.
Nee, alles gut. Fahre fort.
Was ich noch sagen wollte, wo wir hier von Enteisungsanlagen sprechen oder Blattenteisungsanlagen. Die meisten Leute denken ja, dass jeder Ferienflieger und so sowas hat. Aber das ist ja eigentlich auch ein Irrglaube. Also das stimmt ja gar nicht. Die Flugzeuge, mit denen wir so generell irgendwo hinfliegen, die können ja auch gar nicht aktiv das Eis an ihr, wenn es die Eisansatz haben sollen, schmelzen. Sondern wenn die vorher eingesprüht werden, wie man das an Flughäfen kennt, dann gibt es da ein De-Icing, also ein Befreien von Eis durch Auftragen einer Flüssigkeit. Und dann gibt es eine Flüssigkeit, die ein bisschen stärker haftet, das Anti-Icing, die Eisansatz verhindert. Der Vorteil an diesen Fliegern ist einfach, dass die so hoch fliegen, dass die ja über Wolken fliegen. Und in Höhen, wo wir gar nicht Eisansatz generieren können, weil da sind nur Eiskristalle, die können nirgendwo dran haften. Man kann nur vereisen, wenn man unterkühlte Wassertropfen hat. Das ist da nicht der Fall. Und das heißt, die müssen einmal nur durch die Schicht durch, beim Start, einmal bei der Landung runter. Und wenn die auf ihrer Reiseflughöhe sind, dann müssen die gar nicht enteisen, weil da können die nicht vereisen. Und das ist vielleicht sowas, was man denkt, sonst alle großen Flieger haben das. Das stimmt gar nicht.
Problem ist, wir können gar nicht so hoch fliegen, Tim, dass wir da jemals hinkommen, dass sie dieses Problem nicht haben.
Genau, das ist unser Problem. Wir müssen in der Wolke hängen bleiben, weil wir nicht so hoch kommen.
Ja, also bei, ich sage jetzt mal, ein Flugzeug fliegt ja ungefähr so in 36.000 Fuß. Und wir fliegen halt im Hemmsbetrieb bis maximal 10.000 Fuß. Das sind auch meistens sind ja diese Instrumentenflugstrecken zwischen 6 und 10.000 Fuß oder je nachdem, welcher Strecke man fliegen muss. Höher dürfen wir erstmal nicht, sonst brauchen wir alle von der Crew her auch Sauerstoff. Wir bleiben also locker unter diesen Flughöhen von Flugzeugen, auch weil wir es gar nicht könnten. Wir könnten zwar noch ein Stückchen höher gehen, aber eben nicht sehr viel weiter. Und deswegen droht uns einfach immer die Gefahr im Flug, dass sich diese Wassertröpfchen, eine Wolke ist ja einfach nur eine große Anzahl von Wassertröpfchen, das ist ja wie der Nebel, den wir die letzten Tage hatten, alles nur Wassertröpfchen in Bodennähe, dass die halt unseren Hubschrauber sich als Gefrierkern aussuchen und dann sagen, ja, yeah, ich klebe hier mal fest, ich bapp hier mal an, ich mache euch jetzt immer schwerer, ich ruiniere euch die Aerodynamik am Hauptrotor oder wo auch immer. Und wie Tim das vorhin schon gesagt hatte, diese ganzen drehenden Teile, die an einem Hubschrauber dran sind, die Steuerstangen und so weiter, ne, am Heckrotor vorne oder am Fenestron eher gesagt und am Hauptrotor, das friert alles ein, da setzt sich Eis an, das wird immer schwieriger, die Maschine wird immer schwerer, vorne die Scheibe geht zu. Wobei das letzte Problem ist, wenn wir Instrumentenflug fliegen, ja, die taut auch irgendwann wieder auf. Und das macht uns dann das Leben schon schwer. Und wenn dann auch noch ein bisschen Regen kommt, ein richtiges Problem, weil dann geht es schnell runter, weil dann wird der Hubschrauber sehr, sehr schnell sehr viel schwerer. Und dann kann man den auch nicht mehr halten, egal wie viel man am Pitch ziehen würde, irgendwann überlastet man einfach das Rotorsystem, die Triebwerke und da hat man keine Chance, irgendwas zu machen. Deswegen sollte man da Vereisung immer meiden.
Ja, absolut. Aber dafür gibt es auch schöne Karten vom Deutschen Wetterdienst, die man sich angucken kann. Denn nur wenn man durch eine Wolke fliegt bei Minusgraden, heißt das nicht unbedingt, dass es da auch Vereisung geben muss. Da müssen noch ein paar andere Kriterien erfüllt werden. Und da kann man immer schön dort nachgucken in den Meteogrammen, ob Vereisung vorliegt, wie wahrscheinlich die ist, wie stark die ist. Und da kann man vorher schon so ein bisschen einschätzen, ob man das machen sollte oder doch besser nicht.
Das stimmt. Ja, was auch noch ein Faktor im Winter ist, ist Schneefall im Flug. Die Flugsicht ruiniert es dann bei uns sozusagen. Ja, wenn so ein bisschen Schnee ist, ist kein Problem, dann können wir dann noch ganz locker fliegen. Aber je doller es anfängt zu schneien, umso schwieriger wird es auch für uns mit der Flugsicht. Wenn man nach vorne guckt, brauchen wir immer eine gewisse Sicht nach vorne. Ähnlich wie beim Autofahren, nur wir brauchen ein bisschen mehr eben nach vorne. Und das sind mindestens 800 Meter. Aber wenn wir diese 800 Meter schon haben, dann ist man schon echt im Tiefflug ganz langsam unterwegs. Also das ist irre wenig. Und auch das kann dann zum Problem werden, wenn wir einfach durch den vielen Schnee nichts mehr sehen. Weil wir dann, wenn wir nicht nach Autopilot fliegen und dann irgendwie wegsteigen versuchen, dann eben natürlich auch Referenzen verlieren, um diesen Hubschrauber in der Luft zu halten, wenn wir das selber steuern. Ist dir das schon mal passiert, Tim, bei so einem starken Schnee geflogen, dass du da ein Thema gekriegt hast?
Ja, jetzt nicht mit Leistung oder so, aber ich bin auch schon mal in so starke Schneeschauer geraten, dass ich kurz davor war, den Hubschrauber wirklich kurz abzustellen. Das war dann auch im Bereich Wesel, Krefeld. Überm Rhein haben wir uns dann lang gehangelt, sehr niedrige Wolkendecken, sehr niedrige Sichten, starker Schneefall. Das ist schon schon krass. Also es ist nicht ohne, und du hast eben diese 800 Meter angesprochen. Das hört sich jetzt für einen Laien vielleicht relativ viel an. Flugzeuge beispielsweise haben knapp doppelt so viel Sicht, die sie mindestens brauchen nach vorne. Und wenn man an diese Bereiche kommt, das fühlt sich an, als würde man mit dem Auto durch wirklich sehr, sehr dichten Nebel fahren mit vielleicht 30, 40 Meter Sichtweite. Mhm. So würde ich das vergleichen. Da fängt man auf einmal auch in der Luft das Schleichen an, was ja Gott sei Dank mit dem Hubschrauber geht. Und das ist einfach ein sehr unangenehmes Gefühl. Und da verstehe ich jeden, der sagt, nee, ich setze mich hier lieber erstmal auf den Boden und warte mal ab, weil meistens wird es ja dann in absehbarer Zeit besser. Aber das ist schon heftig, wenn man an diese Minima kommt.
Das ist fies. Also ich fand das ein toller Vergleich. Ich hatte ähnliche Zahlen im Kopf, ne? Weil am Boden ist es dann doch nochmal was anderes, als wenn man hochgeht. Und vor allen Dingen, du siehst ja keine Hindernisse mehr wirklich. Du siehst die super spät, Bäume, Hochspannungsmasten, Windräder und so weiter. Das sieht man alles nicht mehr sofort. Und das ist ein sehr, sehr bescheuertes Gefühl, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte das Glück, dass ich bei so starkem Schneefall entweder anders hinfliegen konnte, wo ich gesagt habe, da schneit's jetzt gerade mal nicht. Aber ich musste zum Glück noch nie absetzen in dem Moment. Aber es ist, weil das Problem ist ja auch, wenn es so stark schneit, dieser frische Pulverschnee, der unten liegt, in dem Moment, wenn du eh schon wenig siehst und dann nochmal zur Landung ansetzt und jetzt fliegt das bisschen Pulverschnee auch noch hoch, das ist dann wieder so ein Effekt, den man haben könnte, dass dann die Referenzen dann doch wieder schwierig werden, um den Hubschrauber gut abzusetzen. Und die Wolken sind auch weiß. Es ist alles weiß. Starker Schneefall, alles weiß. Die Wolken sind weiß, der Boden ist weiß. Das ist die schlechteste Kombination, die man haben kann, um sicher fliegen zu können. Windradmasten auch weiß, ja. Also ja. Das ist wirklich, und das hatte ich schon. Da war ich echt im schlechten Wetter unterwegs und dann taucht auf einmal vor mir so ein Windradmast raus, wo ich dann go, okay, alles klar, fliegen wir mal drumherum, ja.
Ja, besser ist auf jeden Fall.
Ja. Also von daher, der Winter, der ist gar nicht so ohne. Aber was natürlich toll ist, ist, es hat die ganze Nacht durchgeschneit, überall Pulverschnee. Du schiebst morgens deinen Hubschrauber aus dem Hangar. Wir haben sonneblauer Himmel und fliegst dann los und darfst morgens als erster das Helipad auf der Klinik frei pusten. Uff. Das ist dann immer schön.
Ja, immer schön vorsichtig, immer etwas überhöht. Ne?
Genau, richtig.
Ja, ja. Aber
das ist dann schön.
Ja, da gab es ja auch schon die verschiedensten Dinge auch in Medienberichten, ne, wo dann gezeigt wurde, dass die Allianz Arena in München mit einer EC 135 war es, glaube ich, damals von HTM, vom Schnee befreit wurde, von den Schneelasten befreit wurde. Da gibt es dann immer wieder so halb kuriose Sachen. Das ist schon ganz witzig.
Naja, das ist, ich meine, solange es Pulverschnee ist, ne, machen die ja auch auf, weiß nicht, gibt es noch, auf Baumärkten, da ist ja auch mal einer runtergefallen. Ob die das auf den Baumärkten noch machen, habe ich lange nichts mehr von gehört. Diese großen Dächer freipusten mit dem Hubschrauber. Und es verhält sich ja so ähnlich wie mit der Kirschenernte oder mit der Traubenernte, wenn es mal zu kalt wird, dass die Hubschrauber dann die Luft verteilen, damit die dann kein Gefrierproblem kriegen. Das gibt es ja auch.
Das ist auch ein cooler Job.
Ja, wobei ich glaube, mal macht es sicherlich Spaß. Wenn du das ständig machst, durch die Weinberge hovern oder eher gesagt Kirschberge da irgendwie, wo die, ich weiß es nicht. Also interessant stelle ich es mir mal vor, aber.
Ja, das ist ja wie bei allem, ne? Wenn du es immer machst, dann wird es irgendwann langweilig.
So wie mit der Rettung ist es genau das Gleiche. Wenn man es immer macht, jeden Tag, einen ganzen Tag, dann wird es, glaube ich, auch langweilig werden, ne? Oder Rasentrockenblasen im Stadion gibt es auch schon. Haben wir auch schon gemacht. Der musste fürs Fußballspiel schneller trocken werden. Da gibt es lustige Sachen. Geht auch nicht im Winter, wenn es friert, wobei die haben eine Rasenheizung.
Ja, mittlerweile alle, ne? Gerade die Profivereine, die müssen das wahrscheinlich sogar vorhalten. Ich habe letztens noch irgendwie so eine Reportage über das St. Pauli-Pokalwunder gesehen, wo sie dann auch so ein Schneespiel hatten, wie das früher war, wo dann die Fans noch die Linien freigemacht haben und mit einem roten Ball gespielt wurde. Sowas gibt's heute gar nicht mehr irgendwie. Dass so ein Rasen richtig schön gefroren ist, so richtig Knochenwetter.
Ja, wie fies, ne? Wahnsinn. Bei was für einem Wetter die gespielt haben. Ja, und das ist auch so ein Thema, Wetter. Wenn wir jetzt den Hubschrauber über Nacht irgendwo abstellen müssen, müssen wir den natürlich abdecken, weil ansonsten erkennen wir den am nächsten Morgen nicht mehr wieder. Wenn wir den Schnee da nicht runterkriegen, können wir halt, und das haben wir ja am Anfang vom Podcast schon mal erzählt, können wir damit nicht mehr fliegen. Es funktioniert einfach nicht. Wir haben ja keinen Föhn, weil es könnte ja passieren, wir müssten wegen schlechtem Wetter beim Tim um die Ecke abstellen, aber irgendwo im Feld, weil wir es bis zum Flughafen nicht schaffen. Oder er steht am Flughafen auch draußen, weil keiner da ist, dann schneit's, dann friert das Ganze fest und dann stehen wir da am nächsten Morgen und es ist einfach -2 Grad oder -4 Grad. Wir kriegen das Eis nicht mehr ab, es funktioniert einfach nicht mehr. Ja, man kann den dann versuchen mal zu enteisen lassen. Das ist eine Sauerei übrigens, das Fluid. Meine Herren, das ist wirklich, das ist eine Riesensauerei, dieses Enteisungszeug. Aber ansonsten, wenn man das Pech hat, auf einem Feld steht, dann steht man da. Dann kannst du da nichts machen. Da kratzt du nichts runter, ja. Also das ist dann Worst Case.
Ja, würde ich auch empfehlen, vor allen Dingen von der Scheibe nichts runter zu kratzen, weil dann kriegst du richtig Ärger mit der Werft. Da werden die not amused sein. Dann kannst du direkt eine neue Scheibe bestellen.
Wir wissen ja, wie teuer die ist. Tim, du hast es ja mal recherchiert. 11.000 Euro netto. Eine. Das ist ein stolzer Preis. Das ist wirklich ein stolzer Preis. Und dann ist die noch nicht mal angepasst und muss noch angepasst werden, eingebaut werden.
Ja. Ja, diese Plastikdinger, das ist echt, naja.
Ja. Also von daher versuchen wir natürlich auch in den Hubschraubern immer Abdecksachen mit dabei zu haben. Bei der 365 und bei der 155 ist es natürlich einfach. Bei unserem riesen Gepäckfach, was wir da hinten haben, in der 145 ist es ein bisschen spektakulärer, weil es da einfach nicht reinpasst. Das ist dafür nicht vorgesehen, der Hubschrauber, dass wir die Sachen da im Hemmsbetrieb mitnehmen können. Aber wir versuchen es, damit wir auch, wenn die Maschine irgendwo außerhalb übernachten muss, einsatzbereit bleibt. Soweit das denn geht, was wir abdecken können. Alles geht halt nicht. Wir können sie nicht wie Christo komplett einpacken.
Aber fast.
Theoretisch aber fast. Das passt nicht alles in die Maschine.
Bei der 145 nee, aber also das, was man... Ich fand schon krass, was man alles abdecken kann, für was die alles ein Cover haben.
Ja. Ja, aber guck dir die Filter an, wenn es da reinschneit.
Ja.
Was machen wir dann? Ja, dann sind die zu, Bypass aufmachen. Gute Frage.
Ja, ist wie im Sommer, wenn du durch Smog fliegst, dann musst du auch den Bypass aufmachen, weil die Filter zu sind.
Das habe ich noch nicht gehabt, das Thema. Echt?
Ja, ich habe es tatsächlich einmal im Rettungsdienst im Sommer jetzt gehabt, dass die relativ schnell zuging. Warum, weshalb, wieso auch immer im Sommer. Ich schätze durch Staub. Auf jeden Fall waren die relativ schnell zu und dann bin ich mit offenem Bypass geflogen, weil ist ja hier bei uns relativ easy. Aber ja, das ging wirklich ruckzuck, haben die zugemacht.
Dass sie so schnell zumachen, hatte ich noch nicht, dass sie immer zu waren. Wegen viel Regen und so weiter, das hatte ich schon, aber nicht, dass durch Smog geflogen und dann so Anzeige steigt an und dann flupp. Für die, die sich damit nicht so auskennen, wir haben bei der 145, das ist ein Extra, was man dazu bestellen kann, gibt es nochmal Filter, die extra vor den Triebwerken sind. Und der Vorteil ist, dass diese Triebwerke dann andere, soweit ich das von der Technik weiß, andere Wartungsintervalle haben, weil halt einfach die Luft, die da reingeht, gefiltert wird und nicht alles, was wir so aufwirbeln, eben da durch das Triebwerk, wie es normalerweise bei jedem Hubschrauber ist, so durchgezogen wird. Das reicht ja, wenn wir am Strand landen oder an irgendeinem staubigen Platz oder so. Alles, was in der Luft ist, wird ja dann so durchgezogen. Und da haben wir einen speziellen Filter, der aber sehr empfindlich ist gegenüber Feuchtigkeit, also Regen oder eben auch Schnee. Oder wie Tim gerade sagt, Smog, scheinbar auch ein Thema. Ja, dass die Filter dann relativ schnell zugehen und dann müssen wir den Bypass aufmachen. Das heißt, dann fließt die Luft nicht mehr durch den Filter, sondern kommt von einer anderen Stelle rein ins Triebwerk, dass der Filter dann sozusagen außer Betrieb gesetzt wird. Und da ist Fliegen im Schnee ein Thema, weil der wird sich da ganz schnell zusetzen bei starkem Schneefall.
Ja.
Deswegen, also Winter hatten wir ja hier auch nicht so oft bei uns. Ich bin ja immer froh, wenn irgendwo ganz viel Schnee liegt, aber ich glaube letztes Jahr oder dieses Jahr, Anfang des Jahres, waren es nur ein paar Tage. Mehr war das nicht.
Ja, gucken wir mal. Also ich bin auch immer entweder richtig Winter, also wirklich mit arschkalt und Schnee und blauem Himmel und so.
Ja.
Oder halt lieber dann Sonne und etwas wärmer. Aber diese Winter, die wir hier so hauptsächlich in Deutschland haben, die gehen mir echt nur auf den Nerv. Die brauche ich nicht. Die bringen auch keinen weiter. Also von daher. Warten wir ab, was passiert. Vielleicht haben wir noch ein paar schöne Schneetage. Ich denke, wenn man jetzt irgendwelche Wetten auf Weihnachten abschließt, hast du zumindest wenn du nicht gerade in Bayern und in Baden-Württemberg und Sachsen vielleicht im Fichtelgebirge da irgendwo wohnst, hast du gute Karten, wenn du dagegen wettest.
Mhm. Wobei ich auch sagen muss, in der Zeit, in der ich in Augsburg gewohnt habe, war das ein Traum. Minus 20 Grad, viel Schnee, kalt. Also das war, da kann ich nicht meckern.
Ja, boah, das ist für mich eher so ein Albtraum, aber ja, okay.
War aber auch manchmal Sonne, aber trotzdem kalt.
Ja, für einen Urlaub von mir aus, aber dann reicht's auch nach einer Woche. Ja. Und in Augsburg kannst du noch nicht mal Skifahren.
Nee, aber du bist ja ratzfatz da, wo du Skifahren kannst, von Augsburg aus. Fahr mal von dir aus Skifahren.
Habe ich schon ein paar Mal gemacht, ja.
Ja, dauert halt länger. Eben, ja. So. Aber du hast vorhin ein ganz tolles Stichwort noch gesagt, Tim, um nochmal schnell in den Schnee zu gehen. Whiteout. Möchtest du da was zu erzählen? Weil das ist ja für viele mal ganz schnell ein Begriff, Whiteout, in dem Moment, wenn der Schnee schon hochfliegt.
Ja, genau. Whiteout höre ich auch immer relativ schnell und Brownout im Sommer und sowas. Das ist, wenn ich in das Bodenpolster und in die Nähe des Bodenpolsters komme, habe ich eine Rezirkulation der Luft, die ich nach unten abstrahle vom Hubschrauber. Und wenn ich damit Partikel am Boden löse, seien das Staubpartikel oder eben Schneepartikel nach so Pulverschnee, der noch frisch ist, dann wirbelt es um mich herum halt eben jetzt in diesem Fall den Schnee auf. Und der wird dann so dicht, dass ich mich in meinem eigenen Schneesturm befinde und alles nur noch weiß ist. Und deswegen nennt man das Ding Whiteout, weil ich nichts mehr sehe, außer weiß um mich herum. Und dann habe ich keine Lage mehr im Raum, die ich sicher mit den Augen verifizieren kann. Ich habe dann zwar ein Gefühl im Hintern, aber das muss nicht unbedingt die Wahrheit sein. Und in solchen Situationen kommt es dann oft zu Unfällen. Deswegen sollte man, zumindest wenn man bei Schnee landet, eine Exit-Strategie haben, sollte es sich in die Richtung entwickeln. Mhm.
Das braucht man ja in Düsseldorf nicht. Much-out gibt es da noch nicht.
Wir hatten das vor 2-3 Jahren, hatten wir hier mal so einen starken Schneefall mit Pulverschnee. Und dann sind wir auch rausgegangen und dann wollte ich unbedingt dafür Lehrvideos drehen. Die sind nicht schlecht geworden, aber so wirklich kommt es leider auch nicht raus. Aber ansatzweise ist in den Videos dann zu sehen, vielleicht können wir die dann jetzt auch mal für unser Instagram-Profil nutzen und da mal so ein paar Videos von einem beinahe Whiteout von innen und außen aufgenommen, mal reinsteuern. Von außen sieht es tatsächlich spektakulärer aus als von innen. Mhm. Weil wenn man da auch so ein paar Sachen berücksichtigt, gerade wenn wir nur eine sehr dünne Schneedecke haben und quasi den Untergrund unter uns frei blasen, haben wir schon wieder eine Referenz nach unten, dann ist es schon wieder besser. Das ist halt wirklich eher so für die Bereiche gedacht, wo wirklich hoher Schnee liegt, wo ich auch gar keinen Untergrund mehr sehe, weil alles weiß ist. Aber da gibt's so ein paar Dinge. Man kann sich einen Einweiser dahinsetzen, auf den man zufliegt, den man beobachtet, dass man irgendwelche niedrigen Pfosten anfliegt und die sich als Referenz nimmt. Also da muss man so ein bisschen tricksen und gucken, dass man irgendwas nimmt, was sich halt in diesem Weiß abheben würde und was ich auf jeden Fall noch sehen kann. Und im allergrößten Zweifel, bevor ich die Orientierung verliere und es in die Richtung eines Whiteouts geht, einfach nach oben rausstarten, weil sobald ich in einer gewissen Höhe, und da möchte ich jetzt nicht unbedingt einen festen Wert nennen, aber ich sag mal so mindestens 2-facher Rotordurchmesser, dann bin ich aus diesem Whiteout-Effekt raus und dann kann ich wieder ganz normal gucken.
Ja, genau. Da macht das Thema Einweiser auch Sinn an der Stelle, ne? Aber auch nur, wenn man weiß so ein bisschen, was man tut. Das kommt ja immer wieder auf. An einem Sportplatz bei schönem Wetter macht dein Thema Einweiser keinen Sinn, weil man weiß, wo man landet. Man freut sich, wenn der Landeplatz frei ist. Dann braucht keiner da knien und sagen, hier musst du landen. Das ist lieb gemeint, das wissen wir sehr zu schätzen. Aber letztendlich bringt man sich da als Einweiser mehr in Gefahren, als dass man dann, wird der Pilot da überhaupt Nutzen vorhat. Und im schlimmsten Fall muss er woanders landen und dann verzögert sich das. Aber so im Schnee, wenn richtig der Schnee fliegt und so weiter, kann das auch helfen. Aber wenn dann was passiert, sollte man sich im Klaren sein, wenn wir als Piloten Fehler machen, ist man der Erste, der draußen am Hubschrauber nämlich dran ist, wo die Teile fliegen. Ja, also das ist nicht ohne diese Position sozusagen. Da dreht sich alles.
Ja, und das ist halt auch, wie du sagst, ne, das sollte eingewiesenes Personal sein. Das sollte im Idealfall auch Personal sein, was der Pilot selber kennt oder zumindest weiß, das ist jetzt jemand von der Feuerwehr XY und es ist vorher abgesprochen, dass da ein Einweiser steht, der auch weiß, was er tut. Das ist halt wirklich super wichtig, dass wir darauf vertrauen können, dass er dann nicht auf einmal aufsteht und die Arme hochnimmt oder was weiß ich, sondern dass wir dann auch genau wissen, der bleibt auf den Knien, der bleibt da sitzen, der kauert sich zusammen, wenn der Abstrahl kommt, dass er da halt nicht so verblasen wird und wir können ihn wirklich als Referenz nutzen. Aber das ist in ganz, ganz wenigen Ausnahmefällen nur vonnöten, in unserem Breitengraden eigentlich gar nicht.
Das stimmt. Und vor allen Dingen auch weiß, wo er sich hinknien muss, dass er die richtige Stelle kielt, wo du landest, weil der muss sich damit auskennen, dass wir da auch landen können. Das hilft uns nicht, wenn sich da jemand hinkniet, an eine völlig falsche Stelle, falsche Signale gibt und man dann beim Absetzen merkt, um Gottes Willen, wo bin ich denn jetzt hier auf einmal? Und zack, rutscht der Heli irgendwo hin. Das wollen wir ja auch nicht.
Mhm.
Das ist richtig. Das ist übrigens auch ein Thema, fällt mir dabei gerade ein. Wenn der Untergrund zu glatt ist, wir irgendwo landen sollen. Das hatte ich mal, da wurde ich nachts zu einem Einsatz gerufen auf einer Rodelpiste und keine Chance. Da können wir uns beim Hubschrauber, egal ob er Räder hat oder Kufen hat, wenn das so richtig schöner, platt gedrückter Schnee nachts gefroren ist, haben wir keine Chance, dass wir da irgendwie einen Halt finden. Da geht's sonst wie mit dem Schlitten runter beim Hubschrauber. Da haben wir dann auch woanders hingesetzt, auf dem Sportplatz ein bisschen weiter. Also auch das ist wichtig, dass wir dann einen festen Untergrund haben, der dafür geeignet ist. Kufen sind einfach wie ein Schlitten.
Ja, das, zum einen das, aber auch wenn du auf einem harten Untergrund landest, der vielleicht gefroren ist, ganz normal ein Parkplatz und der ist gefroren, und ich gehe jetzt so vor, wie ich immer vorgehe. Ich drücke einfach den Pitch weg, wenn ich am Boden bin. Dann kann das ganz schnell passieren, dass ich nochmal um 90 Grad eine Drehung mache, weil eben die Reibung der Kufen am Boden nicht gegeben ist. Und der Hubschrauber wird zwar schwerer, aber er bringt diese Reibung nicht an den Boden. Und dann habe ich den Drehmomentausgleich nicht mehr, weil die wenigsten steuern am Boden dann noch mit den Pedalen, weil es in der Regel auch nicht unbedingt nötig ist. Und wenn man dann schnell den Pitch an den Boden drückt, weil man vielleicht sagt, so, jetzt will ich hier einmal feststehen, kann das trügerisch sein. Also wenn ihr euch nicht sicher seid, wie glatt es unter euch ist, seid auch sehr, sehr vorsichtig, wenn ihr fliegt, mit dem Leistungen wegdrücken und vor allem arbeitet dann mit dem Nicht-Power-Pedal nach, dass der Drehmomentausgleich auch weiterhin gegeben ist. Ansonsten gibt es eine Überraschung.
Für alle.
Ja.
Für alle sozusagen. Und wenn dann noch da ein Einweiser kniet, den man da mit der Kufe überfährt, dann ist das nun mal überhaupt nicht schön. Das stimmt, ja. Ja, Tim, wollen wir noch so ein bisschen was zu unseren Einsätzen erzählen? Ansonsten hast du ja auch noch ein spannendes Thema. Also ich finde es jedenfalls spannend. Zwei spannende.
Ja, ich habe ja keine Zwei hatte ich. Also ich habe auf jeden Fall keine Einsätze gehabt, sondern wir haben bei uns ein IFR-Screening durchgeführt.
Das meine ich mit dem einen Thema, genau.
Kann ich gerne kurz was zu erzählen. Und zwar ist es bei uns so, dass die Piloten nicht alle automatisch nach dem normalen VFA-Pilotenschein, also Fliegen nach Sicht, auch die Instrumentenflugberechtigung bekommen, sondern da haben wir nur einige Ausgewählte bei uns, die das dann machen dürfen. Ich sage mal, ungefähr ein Drittel unserer Pilotenschaft darf das, weil das natürlich auch ein Kosten- und ein Trainingsfaktor ist. Und wir haben jetzt zwei neue Plätze gehabt und da haben sich aber 11 Piloten drauf beworben und dann haben wir ein Screening durchgeführt. Und ich glaube, es hat den einen oder anderen überrascht. Aber was schön zu sehen war, ist, dass wir dadurch so ein bisschen dieses alte, dem Beamtentum oder einer Behörde oft anhaftenden, naja, es wird ja eh nur nach alter Größe und Gewicht befördert, beziehungsweise neue Ratings vergeben. Dem konnten wir da entgegenwirken, indem jeder die gleiche Chance hatte und haben da ein Auswahlverfahren durchgeführt, wo wir ein Interview durchgeführt haben mit vielen Fragen eben zum Cockpit, zum Hubschrauber, die ich auch für den IFA-Flugbetrieb vielleicht mal brauche. Und wir haben praktische Übungen durchgeführt. Jeder, der eine Ausbildung gemacht hat, würde es lieben. CVFR, Controlled VFR, unter einer Haube, dass man keine Sicht nach außen hatte, sondern nur nach Instrumenten fliegen konnte. Weil das ja dann das auch ist, was ich im IFA im Zweifel machen muss. Und haben da geguckt, wie die Leute denn damit zurechtkommen. Und haben ihnen die klassischen Aufgaben gestellt mit Vollkreisen, mit einer Standardquerlage fliegen und dabei steigen, sinken, aufrichten aus ungewöhnlichen Fluglagen. Auch eine schöne Sache, VOAs intercepten. Also da haben wir ihnen so ein paar Aufgaben gegeben. Und die haben sich eigentlich alle ganz gut verkauft. Wir hatten wirklich nach oben sehr gut herausragende unter vielen guten. Und dann hat das auch wirklich zum einen der Jüngste oder einer der jüngsten der Bewerber, aber auch der älteste Bewerber darunter. Die beiden haben das dann bekommen. Und das hat mich gefreut, dass man gesehen hat, der erfahrene Pilot kriegt es noch on top irgendwo, wenn er sich gut vorbereitet hat. Aber auch der Jüngste hat die Chance, halt ein paar andere zu überholen, wenn er halt eben die Leistung bringt. Das war ganz schön.
Was wäre denn so eine typische Frage oder was ist denn so eine typische Frage gewesen, die du da gestellt hast?
Wir haben einfach mal angefangen. Ja, klar, ich habe es ja gemacht. wir haben einfach gefragt, welche Buttons alle am Stick sind, wie die heißen und welche Funktion die haben.
Ah, und das muss man auswendig beantworten.
Genau, und dann hat man halt mal so gesehen, wie bewusst machen sie das, wie viel Gedanken machen sich darüber, ist das Fachvokabular da? Da hat man auch gemerkt, dass bei einigen zwar das Knowledge da war, aber halt nicht das Fachvokabular. Und dann wird es auch manchmal schwer, ob man über das Gleiche spricht, wenn halt einfach nicht das gleiche Vokabular da ist. Ja, und das war ganz interessant, wo manche Knöpfe hingesteckt wurden, welche manchmal vergessen wurden. Aber im Großen und Ganzen war das gut. Und dann halt so Standardsachen. Es gibt bei der 145 den Go-Around-Button, welche Werte zum Beispiel eingenommen werden, wenn man den drückt, wenn alle Triebwerke funktionieren oder wenn nur eins funktioniert. Ja.
Okay, verstehe.
Wie man über, wie man an eine VOR-Frequenz kommt und so weiter.
Ja, okay. Weißt du, wie viele Knöpfe der Stick hat?
11.
Sehr gut. Tim, war das auch eine Frage?
Nee, aber die mussten ja alle aufzählen, also von daher. Ja,
okay, alles klar.
Und ich habe das Ganze 11 Mal gehört, also weiß ich mittlerweile ziemlich genau, welche das sind und dass es 11 sind.
Mit dem ich kann schon gar nicht reden, Fachvokabular sozusagen passend dazu. Exakt. Ach, interessant. Wie ist das denn bei der CVFR-Fliegerei gewesen, also sprich, wo ihr bei dem Flug, wo ihr simuliert habt, dass der Kandidat in Wolken einfliegt? Habt ihr dann die Scheibe abgeklebt? Habt ihr dem so ein Hütchen aufgesetzt irgendwie, dass der nicht rausgucken kann? Oder wie habt ihr das gemacht?
Es gibt speziell für Hubschraubervisiere Aufkleber.
Ah, okay.
Die dir quasi die Sicht nach außen nehmen und nur da ausgeschnitten sind, wo die Instrumente sitzen.
Das kannte ich noch gar nicht, siehst du mal. Weil wir fliegen diese...
Die sind nicht so doll, die funktionieren. Die funktionieren sogar relativ gut. Aber die sind halt, die müssen genau justiert werden. Und klar kann man da auch so ein bisschen bescheißen, aber im Großen und Ganzen kriegt man das dann trotzdem mit, weil die Leute ja trotzdem nach den Instrumenten gucken müssen, weil wir ihnen ja Aufgaben geben, wo wir genaue Werte sehen wollen. Also von daher kriegt man die schon dazu, dass die sich auf die Instrumente konzentrieren und nicht unbedingt sich nach außen haben.
Und die, die ihr hattet, die hatten wahrscheinlich vorher noch, also das letzte Mal das in der Schulung wahrscheinlich geflogen, oder in der Ausbildung?
Da gehe ich schwer von aus. Also das macht von uns keiner mehr freiwillig später.
Okay. Und dann haben die das aber trotzdem passabel hinbekommen?
Ja, doch, muss man sagen. Also wir haben es halt auch, ich würde jetzt sagen, fair gemacht. Man konnte sich erstmal so ein bisschen warm fliegen. Ne? Wir sind erstmal aus der Kontrollzone raus. Da konnte man halt schon komplett händisch fliegen und so ein bisschen gucken. Die 145 ist im Endeffekt ja auch dankbar, wenn die gut ausgetrimmt ist. Dann fliegt die ja fast ohne Autopilot total stabil.
Ja.
Gut, sie hat einen Autopiloten aktiv, aber halt nicht die Upper-Modi. Und und dann einfach die Aufgabe, erstmal eine 360-Grad-Kurve in 2 Minuten mit einer Standard-Bankrate fliegen, ist jetzt nicht so das Schwere. Ja, man hat dann gesehen, dass die Spreu sich... Ich finde unsere Piloten ja alle gut. Also das haben die wirklich alle gut gemacht. Also da war keiner dabei, wo man sagen kann, ach du Scheiße, wir sind ja fast vom Himmel gefallen, sondern die haben das alle ganz gut gemacht. Und es ist ja auch nicht dazu da, jemanden bloßzustellen oder jemandem zu zeigen, guck mal, du kannst das gar nicht, sondern es sollte dazu dienen, den beiden, die sich am meisten mit dem Thema beschäftigt haben und theoretisch und praktisch am besten sind zusammen, dass die das dann bekommen. Und ich glaube, das konnten wir dadurch sehr gut darstellen, wer das ist. Und wer es nicht geschafft hat, muss sich am Endeffekt so ein bisschen an die eigene Nase packen, warum er sich vielleicht nicht ein bisschen mehr hingesetzt hat oder nicht vielleicht sein Handling vorher ein bisschen mehr trainiert hat. Weil was ungefähr kommt, war bekannt.
Ach so, das heißt, die haben, okay. Also das war nicht so ins Blinde geschossen, wie man sich vorbereitet. So, ich gucke mir nochmal alles an, sondern es war schon so ein bisschen bekannt, was da kommt. Interessant. Durften die sich denn auch den Hubschrauber nehmen und mal üben fliegen? Oder war das ausgeschlossen?
nee, das, also wir konnten jetzt nicht garantieren, dass jeder den Hubschrauber mal für 2-3 Stunden bekommt und das üben konnte, sondern da war man mehr so auf dem Weg vom Einsatz zurück, dass man halt nicht mit dem Autopiloten fliegt, sondern händisch und dass man dann selber guckt, dass man das Heading genau hält und die Geschwindigkeit.
Ja, okay.
Das hätte man schon trainieren können. Ja, die meisten haben es wahrscheinlich nicht gemacht, weil sie es nicht so wirklich haben kommen sehen. Die haben zwar gehört, es wird CVFR gemacht, aber was das wirklich bedeutet, da waren sich, glaube ich, die wenigsten ganz genau bewusst. Ne? Zum Beispiel so eine Standard Bank Turn, da wissen wir alle, das ist halt x plus 7, also Geschwindigkeit durch 10 plus 7. Das sind die Gradzahlen, die ich da anlege. Und viele sind dann einfach standardmäßig mit 19 Grad gekurvt, weil sie wissen, ja, man fliegt 120 plus 7 Grad sind 19. Dass man das dann alles mit 80 gemacht hat, das ist bei dem einen oder anderen dann irgendwo hin übergefallen. Ne? Und da hat man halt gemerkt, ja, super geil, es sind einfach total basic Übungen, aber erstens in einer Prüfungssituation und zweitens, wenn man es so lange nicht mehr gemacht hat, bringt das einen schon an seine Kapazitätslimits. Und das war halt ganz interessant zu sehen, dass der ein oder andere, wo man genau wusste, der kann das, der weiß das. Und wer ja perfekt 19 Grad in der Kurve fliegt, der kann auch perfekt 15 Grad fliegen. Aber man hat halt gesehen, dass da so ein bisschen die Synapsen überfordert waren in dem Moment.
Ja, klar. Das ist natürlich, gerade wenn es um so eine Geschichte geht, boah, ich könnte IFA-Pilot werden und so weiter, dann hat man ja so einen persönlichen Anspruch, aber dann steht man da auch unter Stress. Tja, schade. Mhm. Tut mir leid für den Piloten mit den 19 Grad. Aber das sind Sachen, die passieren einfach. Das ist, weißt du, ich habe auch eine PPL-Prüfung mal abgenommen und der Pilot wollte 20 Grad fliegen und auf dem Kompass ist halt die 20 steht für 200 Grad. Das wird ja die letzte Gradzahl einfach nur weggelassen. Er ist dann 200 statt 20 geflogen. Es passiert einfach. Es ist eine Prüfungssituation und dann kann man daraus nur lernen. Man wird es nicht wieder vergessen und dann fliegt er halt demnächst 15. Bei dir jedenfalls.
Ja, ja, genau so sieht's aus, ne? Und man muss halt irgendwo ein Gradmesser ansetzen und wir haben es wirklich sehr transparent gemacht. Alle haben die gleichen Aufgaben gekriegt, alle haben die gleichen Fragen gekriegt. In den Fragen war vordefiniert, wie viele Punkte man für welche Antwort bekommt, was wir unbedingt hören wollen und so weiter und so fort. Also ich glaube, wir hätten es kaum objektiver und gerechter machen können. Mhm. Am Ende ist es natürlich eine individuelle Tagesleistung. Und da war bestimmt der ein oder andere dabei, der sagt, scheiße, ich mache das 10-mal und es geht 10-mal gut und ausgerechnet heute hat es nicht geklappt. Aber das sind halt Prüfungssituationen. Ne?
Das stimmt.
Wir können da kein jahrelanges Mittel bilden. Dann sind wir wieder bei dem, dass wir sagen, wir bestimmen einfach irgendwelche Leute aufgrund von dem, wie wir die empfinden. Und man hat jetzt auch gesehen, dass man halt eben diese vordefinierten Antworten und Werte, die man sehen wollte, hatte, dass man teilweise von seinem subjektiven Eindruck nochmal weg musste und anhand dieser vordefinierten Antworten echt dann eine andere Punktzahl vergeben hat, höher oder tiefer, als man das selber eigentlich empfunden hätte, weil sich vielleicht einer nicht so schön ausgedrückt hat, aber trotzdem alles gesagt hat und ein anderer, der vielleicht sehr blumig spricht und viel redet, aber im Endeffekt gar nichts gesagt hat.
Mhm.
Und das konnte man daran sehr schön halt auseinanderklamüsern und gucken, wie die Leistungen dann wirklich waren.
Gibt es nochmal so eine zweite Runde nächstes Jahr, übernächstes Jahr und dürfen die sich dann nochmal drauf bewerben auf dieses Thema oder?
Wenn ich jetzt Ja sage, steigt mir die Flugbetriebsleitung
aus, okay,
wenn
du
den Podcast hören sollte.
Alles gut.
Wir werden mit Sicherheit wieder solche Auswahlverfahren machen.
Ja.
Mit Sicherheit auch wieder für IFA. Mit Sicherheit auch für alle anderen Verfahren nächstes Jahr, wie Außenlast und Winde. Da müssen wir dann auch das nochmal entwickeln. Das ist echt eine arschvoll Arbeit, muss man echt sagen. Aber wenn ich sehe, dass wirklich eigentlich so gut wie alle Beteiligten das wertgeschätzt haben und das gut fanden, wie es gelaufen ist und auch fair fanden, bestärkt mich das eigentlich, dass sich diese Arbeit lohnt, damit wir halt für alle gleiche Bedingungen schaffen und eben nicht so eine Vetternwirtschaft betrieben wird.
Ja, nee, das ist doch gut. Und falls du einfach, weil du keine Idee mehr hast, was du an Fragen stellen könntest, die Knöpfe am Stick kennen sie ja jetzt und am Pitch und so weiter, ich leide ja auch gerne mal unsere R22 und wer die gerade ausfliegen kann und dabei den richtigen Kurs hält, vielleicht ist der ja dann vorne mit dabei.
Ja, auch eine gute Idee.
So, wir machen jetzt heute R22, genau. Autorotation.
Ja, oder ich gehe einfach, auch eine Idee, ich gehe einfach mit denen bei Hedi NRW, wie heißt Mission Vertical? Vertical Mission, Vertical, so heißt, Mission. Heißt das Simulatorzentrum. Mhm. Da kann man ja auch mit der
genau
Ecurel ein bisschen Außenlast fliegen. Da kann man das schon mal trainieren.
Genau, richtig. Da könnt ihr schon mal was machen, ja. Siehst du mal. Cool, Tim. Also das hört sich spannend an. Freut mich sehr für die Kandidaten, die es geschafft haben. Für alle anderen natürlich auch, aber die haben sicherlich ihr Bestes gegeben an dem Tag und dann kann man da weiter wachsen dran. Es ist halt leider einfach so. Und wie? Wann dürfen die jetzt anfangen, IA zu fliegen? Die kommen jetzt auf den Kurs dann? Macht ihr den selber?
Jein, also nicht wir, aber wir haben ja diese gemeinsame Luftfahrerschule des Bundes und der Länder.
Die meinte ich.
Und genau. Darüber, ja. Genau, darüber werden ja auch diese ganzen Ausbildungen gemacht. Der IFA-Lehrgang ist jetzt ein Fernlehrgang über Cranefield.
Ja.
Die Theorie abnehmen und die praktische Ausbildung wird dann bei uns intern wie immer laufen. Wahrscheinlich mit Lehrern aus Bayern. Ne? Da unterstützen wir uns immer gegenseitig, dass man halt auch nicht immer nur aus dem eigenen Saft so der Stammbaum ein bisschen kreismäßig arbeitet, sondern schon so ein bisschen frischen Genpool quasi da reinbringt, indem man auch mal andere Philosophien lernen lässt. Und da können wir uns dann immer so gegenseitig ein bisschen weiter pushen und gucken, was da vernünftig ist. Ja, und das werden die im Laufe des nächsten Jahres dann machen.
Ja, fliegen die alles auf Hubschrauber oder auch im Simulator-Teil?
Nee. Den allergrößten Teil im Simulator. Mhm. Weil wir mit unseren Flugstunden und so fast jedes Bundesland wirklich am Limit sind. Wir können da kaum noch was für Aus- und Fortbildung extra bereitstellen, weil wir einfach ja viel zu viel Flugzeit auf viel zu wenig Hubschraubern generieren und die dadurch ständig in irgendwelche Wartungen laufen. Und da werden wir natürlich auch das, was gesetzlich das Maximum ist, was wir machen können, auf dem Simulator machen.
Ja, okay, also 40 Stunden, ja.
Genau. Und ich finde es beim IFA-Fliegen auch nicht schlimm,
ehrlich gesagt. Ja, das ist richtig. Ja, du hast halt den Vorteil im Simulator, du kannst halt auch mal kurz als Lehrer hinten das Ganze anhalten, nochmal was erklären. Und im Hubschrauber, da läuft das Ganze weiter mit Lots und allem. Ja, das stimmt schon, das ist richtig.
Ja, und dann hast du halt auch den Druck draußen, ne? Dann ist der Airliner hinter dir, ja, du bist genau mit einem 100 Knoten im Anflug. Ja. Und dann fragt er schon, boah, könnt ihr bei Cloudbreak vielleicht auch schon mal abdrehen? Und
dann ist die ganze Zeit,
ja, ist der ganze Zeit der Druck da. Und ja, das einzig negative Simulator ist halt, dass du keinen echten Controller hast, dass das halt der Fluglehrer selber machen muss oder der Ausbilder. Das ist natürlich immer so ein bisschen hingekruxt, weil wir ja keine richtigen Lotsen sind, sondern das auch nur so ein bisschen nach Gefühl machen, wie wir das kennen, wie das immer läuft. Das wäre mit echten Lotsen wahrscheinlich nochmal ein bisschen spannender. Aber das wäre dann auch, das würde es etwas überspannen, wenn wir uns da echte Lotsen noch für die Ausbildung dazu holen würden.
Vielleicht hört uns einer zu, der sich freiwillig mit in den Simulator setzen möchte.
Ja, genau. Ehrenamtliche Lotsen, meldet euch, wenn ihr uns bei der IFA-Ausbildung und Prüfung unterstützen wollt.
Ja, genau. Toll. Ach toll, Tim, das hört sich sehr spannend an. Weil IA-Fliegen ist eine schöne Sache. Wenn man es kann, wenn man weiß, ich bin sicher, ich kann einfach hochgehen und mal abdrehen, wenn es irgendwie nicht mehr geht, nachts aus irgendeinem Grund, keine Ahnung. Solange das Wetter passt, macht es die Welt auf jeden Fall sicherer. Deswegen ist es total schade, dass die EASA sich da nicht zu durchringen kann, dass wir das hinkriegen auf Single Engine, auf allen Single Engine, in denen es möglich ist, sozusagen trainieren zu können. Es würde einfach nur die ganzen Piloten sicherer machen, bezahlbarer machen. Aber irgendwie fehlt es da wohl noch an einer Ecke. Tja, wir arbeiten weiter dran. Super, Tim. Guck mal, unsere Zeit ist schon so schnell rum und wir hätten eigentlich noch 2, 3 Sachen gehabt, aber das schaffen wir heute nicht mehr. Das müssen wir uns fürs nächste Mal aufheben. Danke dir auf jeden Fall für deinen tollen Input.
Ja, danke dir, dass wir wieder ein Thema gefunden haben, über das wir reden konnten. Vielleicht auch der Aufruf nochmal an draußen. Wenn ihr irgendwie ein aktuelles, tolles Thema habt, was euch unter den Nägeln brennt, schreibt uns das gerne, dass wir was haben, über das wir sprechen können. Ansonsten ballern wir euch einfach mit Überlegungen zu, die wir haben. Wer weiß, ob euch das überhaupt interessiert.
Ich hoffe es. Alles klar. Dann euch einen tollen Start in diesen schönen Donnerstag und passt auf euch auf. Tim und ich, wir denken uns jetzt was für die nächste Folge aus. Macht's gut da draußen. Tschüss, Tim.
Tschüss, Andreas. Tschüss da draußen. Habt eine gute Zeit.
Macht's gut. Ciao.